Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Schleim ist wahrscheinlich genauso unbeliebt wie Staub. Auch zu Unrecht, sagt meine Kollegin Katrin Baumhöfer. Seit sie das Buch vom Schleim von Susanne Wedlich gelesen und die Autorin selbst getroffen hat, ist sie schleimbegeistert. Wieso, verrät sie uns jetzt.
Monster kommen selten ohne Schleim und Geife aus. Er ist zäh, klebt, wirft manchmal Blasen, ist ziemlich eklig und hat es ganz eindeutig auf uns Menschen abgesehen. Zumindest in Filmen wie Ghostbusters. Hier zählt Schleim zum titelgebenden übersinnlichen Personal. The Blob macht ihn gar zum Bösen schlechthin. In Alien transportiert er nicht nur die außerirdische Macht, der Schleim entmenschlicht den Menschen. Physikalisch betrachtet haben wir es bei Schleim mit durchaus konstanten Charakteristika zu tun. Es handelt sich um ein Hydrogel, das, wie der Name schon sagt, sehr viel Wasser enthält. Möglich wird das durch ein dreidimensionales Stützgerüst, das außer Wasser noch andere Moleküle binden kann und den Schleim sozusagen zum Spezialisten macht, mit Gift oder Lockstoffen, Immunzellen oder Bakterien. Das macht Schleim für viele Organismen unverzichtbar. Auch für den Menschen, erklärt die Biologin Susanne Wedlich, die gleich ein ganzes Buch über Schleim geschrieben hat.
Einmal der Schleim, den man ja auch so kennt, der die Schleimhäute auskleidet. Dann gibt es die extrazelluläre Matrix. Ein sehr, sehr, sehr komplexes Hydrogel, das uns aber unter anderem auch dreidimensional macht. Ohne die würden wir auseinanderfallen. Dann haben aber die einzelnen Zellen auch so kleine Schleimmäntelchen an. Und dann ist am Ende auch noch im Zellkern, wo ja zum Beispiel viele Viren gerne rein wollen, da muss man dann auch durch die Poren durch und da ist auch nochmal ein Hydrogel.
Es geht dabei also um Schutz vor allem, was dem Organismus gefährlich werden könnte. Erreger etwa. Woher aber kommt dann der Ekel vor dem Glibber? Die Suche nach einer Antwort auf diese Frage führt dorthin, wo es schleimig wird. Schleim ist eine Art Grenzmaterial, schreibt die Biologin in ihrem Buch. Und weiter, Grenzerfahrungen zwischen Gesundheit und Siechtum, Ich und Du, Leben und Auflösung sind allesamt schleimige Angelegenheiten. Und genau da kommt der Ekel ins Spiel.
Wir kommen auf die Welt mit der Anlage, uns ekeln zu können, aber uns ist nicht mitgegeben, was wir jetzt widerlich finden sollen. Das kennen ja zum Beispiel Eltern auch bei den kleinen Kindern, die eigentlich keine Berührungsängste haben vor der vollen Windel, vor irgendwas. Wir wenden uns da natürlich ab. Die Kinder sind begeistert. Irgendwann schlägt es um. Dann haben sie gelernt, dass das widerlich ist, dass man die Hände weglassen soll. Und der Ekel soll uns eigentlich vor Mikroben, vor Kontamination fernhalten, also eigentlich vor Infektionen schützen.
Deshalb hat Ekel, auch wenn er erlernt wird und kulturell unterschiedliche Auslöser hat, oft gemeinsame Faktoren, etwa Ausscheidungen und Körpersekrete.
Also, wenn man Schleimrotze macht, dann ist das schon richtig ekelig.
Und verdorbene Lebensmittel, was sinnvoll ist, denn auch hier lauern Krankheitserreger, die dem Auge verborgen bleiben. Das Abwehrsystem reagiert also auf häufige Begleiterscheinungen solcher Infektionsquellen. Deren Gemeinsamkeit? Schleim. Mit einem entscheidenden Unterschied. Wenn es um Fortpflanzung geht, unterliegt das Ekelempfinden vorübergehend anderen Kriterien. Der Weg zur Eizelle gleicht dabei für Spermien einem wahren Spießrutenlauf. Es gilt, das äußerst saure und damit unwirtliche Milieu der Vagina zu überstehen, um dann eine Hürde zu überwinden, die an den meisten Tagen des Monats undurchdringlich ist. Einem Schleimpfropf am Zugang zur Gebärmutter. Das ändert sich nur dann, wenn eine Eizelle reif ist, sagt Susanne Wedlich.
Dann verändert sich die Schleimbarriere, wird viel flüssiger, wird durchlässiger. Das reguliert der Organismus, indem er den pH anpasst im Milieu drumherum. Da verändert sich der Schleim dann und dann dürfen die durch, ganz kurz. Nur die, die gut schwimmen, die nicht so fit sind, die bleiben auch dann noch hängen. Und dann macht die Barriere auch sofort wieder dicht.
Die Idee einer Verbindung zwischen Schleim und der Entstehung von Leben hat seit Jahrhunderten Konjunktur, sagt Susanne Wedlich. Nachdem Darwins Evolutionstheorie die biblische Schöpfungsgeschichte widerlegt hatte, versuchte unter anderem der Naturphilosoph Ernst Haeckel, die so entstandene Lücke mit einer Art Urschleim zu füllen.
Er hat postuliert, dass der Meeresboden zum großen Teil oder vielleicht komplett von so einem Schleim bedeckt ist, der sanft vor sich hin pulsiert, vielleicht nicht so ganz lebendig ist, aber eben auch nicht tot, so genau dieses Bindeglied. Und der sollte ununterbrochen neue Arten hervorbringen und auch das erste Leben eigentlich hervorgebracht haben.
Ganz so weit gehen heutige Biologen nicht mehr. Aber auch sie wissen,
am Anfang war die Mikrobe. Sie eroberte alle Nischen und Winkel auf dem Planeten und hüllte sich dabei in Schleim.
Und die Geschichte geht weiter. Manche Forscher halten die Entwicklung von schleimbedeckten Oberflächen für die Voraussetzung dafür, dass sich überhaupt erst mehrzellige Lebewesen entwickeln konnten. Um einigen der einfachsten unter ihnen zu begegnen, braucht man nicht weit zu fahren. Es reicht ein Urlaub an Nord- oder Ostsee.
Also früher, als ich klein war, habe ich immer so Quallen, so tote Quallen so genommen, mit so einer Schaufel dann in so einen Eimer reingetan, habe die dann so zermanscht als Quallensalat.
Quallen bestehen aus wenig mehr als Wasser und, man ahnt es, Schleim. Doch im Meer schwebt, schwappt, dümpelt und sinkt noch viel mehr, was einen schleimigen Ursprung hat. Mit Gel umhüllte Ausscheidungen von Meeresbewohnern, Quallenkadaver oder Gelflöckchen sinken als Meeresschnee weit nach unten, wo sie wiederum von Mikroorganismen besiedelt, aber auch angefressen werden. Die weißen Klippen von Dover etwa sind nichts anderes als steingewordener Meeresschnee. Der Schleim des 21. Jahrhunderts nutzt in seiner popkulturellen Variante völlig neue Verbreitungswege.
Leute, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem richtig, richtig geilen Video.
Auf Videoplattformen im Internet existieren tausende Videos mit einem Vielfachen an Aufrufen, die sich ausschließlich damit beschäftigen, Schleim selbst zu machen.
Das sieht richtig unicornmäßig aus.
Und wer sich umhört, findet eine Vielzahl von Experten.
Also ein guter Schleim, der trocknet auch nicht direkt aus, sondern der hält dann auch ein paar Wochen.
Und man kann alles Mögliche reintun, wie zum Beispiel Perlen und Plastiksternchen.
Genau, und ein guter Schleim, der klebt auch nicht in den Händen, sondern lässt sich schön ablösen.
Und auch seinen Charme als Tabubrecher und Grenzüberschreiter hat Schleim nicht verloren. Und klar, Schleimmonster gibt es noch immer. Auch wenn sie hausgemacht sind.
Das Buch vom Schleim ist bei Mattes und Seitz erschienen und kostet 30 €.